wo 2001 The Fast and the Furious in die Kinos gekommen ist, ist die Vorfreude von meinem Zwillingsbruder und mir immens gewesen. Illegale Strassenrennen, schnittige, tunte Kerren, coole Sprüche und jede Menge Sex-Appeal. Was will man als Jugendlicher mehr? Der Undercover-Polizist Brian O'Connor und der Dominic Toretto, einer der einflussreichsten Personen der Strassenrennszene von Los Angeles, haben dem Actionstreifen den Stempel aufgedrückt. Und Sprüche vom Dom und seine urcool Performance haben bald einmal Kultstatus genossen. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis Fast and Furious in die nächste Runde geht. Das Jahr erscheint die 9. Ausgabe, Corona-bedingt verschoben. Und noch immer begeistert die Filmreihe Junge und Jungbliebne. Wo wir damals 2001 vom Kinomax in Emmen heimrichtig Aarau gefahren sind, haben wir uns wie kleine Rennfahrer gefühlt. Auch wenn unsere tiefer geleiteten Honda Civic und Toyota Corolla trotz Remus-Auspuff und Luftfilter-Tuning nicht ganz an das Modell von Fast and the Furious hergekommen sind. Und auch die Fahrkünste hatten durchaus Luft nach oben gehabt. Strassenrennfieber aus Fast and Furious hat unseren Freundeskreis, bestehend aus 3 Automechanikern und einem Bürogummi, auch in den darauffolgenden Jahren begleitet. Egal ob City, Pass oder Autobahnrennen, es hätte uns nicht schnell, wild und verrückt genug können sein. Nicht jede Kurve haben wir gekratzt. Und so ist das eine oder andere Auto im Ackerfeld von einem Bauer gelandet oder auf der Wiese bei der Autobahneinfahrt. Oder mal eins hat es eins auf einer Passstrasse aufs Dach gehauen. Auch Leitplanken und Tunnelwände haben wir geküsst. Und der Ramon Zennhäusen würde wohl heute sagen, das ist birrenweich. Und mit ein bisschen zeitlichem Abstand kann ich im Ramon nur beipflichten, und ich bin Gott für seine Bewahrung und für die Überstunden von seiner Engelschar unglaublich dankbar. Zurück zu Fast and Furious. Nicht alle Filmfortsetzungen konnten gleichermaßen überzeugen. Aber die Freundschaft der Filmfiguren hat uns jedes Mal in Bann gezogen. Der Brian und der Dom und ihre Crew sie ein Herz und eine Seele gsi. Auch dann, wenn es mal gehörig gecashert hat, hat am Schluss immer das eine gezählt. Tiefe Freundschaft, Familie, für immer. Folgende Filmzitate bringen das schön zum Ausdruck. Der Dom hat mal gesagt, Fast Furious 5, Geld kommt und geht, das wissen wir. Das Wichtigste im Leben werden die Menschen in diesem Raum sein. Hier und jetzt. Salut, mi Familia. Im Sydney hat er gemeint, ich habe keine Freunde, ich habe Familie. Und der bekannte Satz von ihm, egal wo du gerade bist, eine Viertelmeile entfernt oder am anderen Ende der Welt, wir sind Familie und du wirst immer mein Bruder sein. Der Brian und der Dom sind von den beiden US-Action-Filmstars Paul Walker und Vin Diesel verkörpert worden. Und die beiden sind nicht nur im Film untrennbar miteinander verbunden gewesen, sondern auch hinter der Kamera im Real Life. 2013 ist der Paul Walker überraschend bei einem Autounfall mit einem Sportcar in der Nähe von Los Angeles ums Leben gekommen. Und der plötzliche Tod von seinem Freund hat einen traurigen und nachdenklichen Vin Diesel hinterlassen. Er hat twittert, Brother, I will miss you very much. Heaven has gained a new angel. Rest in peace. Brüder, ich vermisse dich mega fest. Der Himmel hat einen neuen Engel gewonnen, Ruhe und Frieden. In Gedenken an seinen Freund hat der Vin Diesel 2015 seiner dritten Tochter den Namen Pauline gegeben. Und zum sechsten Todestag von Paul Walker hat sich die Schauspielkollegin Jordana Brewster mit dem emotionalen Wort gemeldet: Ich liebe dich ganz fest. Du bist tief in meinem Herz. Und die spezielle Freundschaft verbindet offenbar auch den Nachwuchs von Paul Walker und dem Vin Diesel. Die Tochter von Paul Walker, Meadow, hat letztes Jahr ein Gruppenselfie auf Instagram gepostet und dort drauf ist sie mit den drei Kindern von Vin Diesel zu sehen. Ihr Kommentar spricht Band unter dem Instagram-Post heisst Family Forever. Familie für immer. Ich weiss nicht, was du mit dem Wort Familie in Verbindung bringst. Sind es schöne oder traurige Momente? Freudige und stolze Emotionen oder Erinnerungen voller Wut und Unverständnis? Fragt man Menschen danach, was für sie Familie bedeutet, dann hört man einerseits Worte wie Verantwortung, Verlässlichkeit, Liebe, Vertrauen, Geborgenheit. Auf der anderen Seite passieren gerade in Familien viele Verletzungen, viel Enttäuschung, Verrat, Schmerz, Gewalt und Leid. Und trotzdem ist Familie für die meisten Menschen zentral, wichtig, emotional. Als Rückhalt, als Zufluchtsort oder auch als Abgrenzung. Was ist Familie? Was ist Familie? Vielleicht kann uns folgendes Video weiterhelfen. Das ist aufgenommen worden auf einer Safari-Tour. Ich war 2011 mit der Neu in Afrika und wir haben auch so kleine Elefantli gesehen. Ist krass herzig, aber anstrengend mit so gewackeligen Beinen. Familie bedeutet im besten Fall engen Zusammenhalt. Menschen, wir haben es bereits gehört, die Verantwortung füreinander übernehmen, die ineinander wichtig sind, die Sorge tragen. Auch gerade dann, wenn es eben nicht so einfach läuft, wenn es schwierig ist. Familie, ein Ort, wo man sich daheim fühlt, wo man sich getragen fühlt. Selbst dann, wenn man im Graben sitzt oder gerade aufeinander hockt. No matter where you are, whether it's a quarter mile away or halfway across the world, we'll always be family, hat der Vin Diesel gesagt. Egal, wo man ist, eine Viertelmeile entfernt oder am anderen Ende der Welt, was zählt, ist Familie. Habt ihr gewusst, auch Jesus ist Familie mega wichtig gewesen. Aber er hat dabei nicht an die gut bürgerliche Kleinfamilie gedacht. Auch nicht an die Grossfamilie. Auch nicht an die Adoptivfamilie. Und auch nicht an die Patchworkfamilie. Es ist Jesus nicht um die Abstammung oder um die Blutsverwandtschaft gegangen, sondern um eine ganz andere Familie. Eine geistliche Familie. Was für ihn zählt hat, ist Gottes Kindschaft. Wer gehört zu dieser Familie von Gott dazu? All die, die ihn als Sohn Gottes aufnehmen, an seinen Namen glauben und tun, was Gott will und was ihm wichtig ist. Und so lesen wir im Johannesevangelium bereits im ersten Kapitel folgende Verse. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Wo einmal die Mutter von Jesus und seine Brüder zum Haus gekommen sind, wo er gelehrt hat, wo Jesus gelehrt hat, sie sind draussen vor der Tür stehen geblieben und haben jemanden reingeschickt, um ihn rauszurufen. Ein paar Verse vorher lesen wir, sie haben das Gefühl bekommen, er sei gleich crazy geworden. Er hat den Verstand verloren, lesen wir im Markus Kapitel 3, Vers 20. Und wo Jesus ausgerichtet worden ist, dass seine liebliche Familie nach ihm rufen tut, wisst ihr, was er seinen Jüngern gesagt hat? Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Und dann sah er die an, die rings um ihn herum saßen und sagte, diese Leute hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Markus 3, 35. Und ein anderes Mal sagt der gleiche Jesus seinen Jüngern Folgendes. Und bezeichnet niemanden hier auf der Erde als Vater, denn nur Gott im Himmel ist euer geistlicher Vater. Ein krasses Wort. Aber es kommt noch dicker. Im Lukas Kapitel 14, Vers 26 steht, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Und ganz ähnlich tönt es im Matthäus-Evangelium, Kapitel 10, 37. Wer seinen Vater oder seine Mutter, seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wo der Petrus im Namen der ganzen Jüngerschar Jesus daran erinnert hat, dass sie doch jetzt alles verloren haben, um ihm nachzufolgen, hat Jesus ihm folgende Antwort gegeben. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der nicht Vielfältiges empfangen wird in dieser Zeit und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Liebe Gemeinde, in all diesen Versen kommt zum Vorschein, dass Jesus Familie als all die definiert, die ihm nachfolgen. Das heisst nicht, dass ihm sein engster Familienkreis unwichtig war. Immerhin lesen wir im Johannesevangelium, dass Jesus sogar mitten in seinem Todeskampf am Kreuz sichergestellt hat, dass seine Mutter versorgt würde durch den Apostel Johannes. Aber die geistliche Familie, die Gemeinschaft der Nachfolger, hat bei Jesus Vorrang gehabt. Jesus war der Erste, der den Begriff Familie gebraucht hat, um seine ersten Nachfolger zu beschreiben, die Gruppe, wo später daraus die christliche Kirche entstanden ist. Und der Rest des Neuen Testaments folgt seinem Beispiel. Immer wieder werden Familienbegriffe verwendet, um zu beschreiben, was Kirche eigentlich ist und wie sie funktionieren soll. Liebe Gemeinde, wenn wir uns heute Morgen Gedanken darüber machen, Gedanken über Familie, so dürfen wir an Folgendem festhalten. Kirche bedeutet in den Augen von Jesus Familie sein. Hast du gewusst, du und ich, wir sind Familie. Das Gate 44 ist Familie. Nicht, weil wir alle die gleichen Interessen haben, zum Beispiel Fast and Furious schauen. Oder zu der gleichen Generation gehören, weil wir alle Honda Civic oder Toyota Corolla rumfräsen. Kirche ist keine Interessengruppe und auch kein Generationengefäss. Kirche ist Familie. Und Familie kann man sich nicht aussuchen. In die Familie wirst du hineingeboren. Es geht also nicht darum, mit Gleichgesinnten und Gleichaltrigen eine kirchliche Familie neu zu definieren, sondern die Kirche als Gott geschaffene Realität dankbar anzunehmen und sich bewusst zu werden, dass da jeder Brüder und Schwester ist, der bereit ist, Jesus nachzufolgen, seinem Namen zu glauben und den Willen von Gott zu tun. Ganz egal, ob er jung oder alt ist, ob er reich oder arm ist, freakig oder spiessig, laut oder leislig, korpulent oder dünn, erfolgreich oder gescheitert, als Familie von Gott stehen wir alle unter dem Kreuz von Golgatha. Wir alle brauchen Vergebung. Wir alle brauchen einen liebenden himmlischen Vater, der sich uns voller Gnade zuwendet. Und vielleicht denkst du jetzt, schön und gut, es tönt recht romantisch. Irgendwie ziemlich unrealisierbar. Die Frage ist doch, wie lebt man heute Kirche praktisch? Was heisst es denn eigentlich, geistliche Familie im Real Life zu sein? Ich möchte euch einen Text vorlesen aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, Verse 12 bis 17. Es ist ein kleiner Block, aber es wäre cool, wenn du mal fokussierst, was hier der Paulus der Gemeinde in Kolossä schreibt. Er sagt: Ihr seid von Gott aus erwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen, ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Ihr gehört ja alle zu dem einen Leib von Christus. Dankt Gott dafür. Lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten. Unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern, die euch Gottes Geist schenkt. Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. All euer Tun, euer Reden wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken. Krasser Text. Kirche in moderner Sprache heisst Alltag managen. Liebe, Halt und Orientierung geben. Und ganz viel lernen. Streiten und sich versöhnen. Sparen und Geld ausgeben. Aufräumen und Unordnung machen. Feiern und fröhlich sein. Aber auch trauern und brüllen. Sich entspannen. Musik machen, Musik hören. Sich bewegen. Natur, die Schöpfung von Gott geniessen. Essen, trinken. Kirche bedeutet miteinander reden, ineinander zuhören. Interesse zeigen. Einem anderen unter den Arm greifen. Sich ins Abenteuer stürzen. Verrückt zu wagen. Mutige Entscheidungen treffen. Hinfallen, wieder aufstehen. Weitergehen. Kühnheit haben, ineinander die Meinung zu sagen. Und Gelassenheit entwickeln, die Meinung von anderen stehen zu lassen. Kirche meint, das Beste geben. Einen vergebenden Lebensstil zu pflegen. Ineinander wertschätzen. Das Maximum aus dem Gegenüber rauszuholen. Füreinander Inspiration und Unterstützung sein. Am Gegenüber Freude bereiten. Und wisst ihr, was das Wichtigste von allem ist? In allem, was wir sagen, in allem, was wir tun, in allem, was wir leben, Gott ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Das ist das Wichtigste. Kirche ist Familie und du und ich sind part of it. Du und ich haben den Status der Gotteskindschaft. Wir sind Kind von einem wunderbaren, einmaligen, unvergleichlichen und unendlich guten Vater im Himmel, der täglich das Beste für seine Kinder möchte. Und vielleicht hast du dich gefragt, was ist denn eigentlich das Beste? Was ist das Beste, das ich brauche? Wir finden die Antwort im Lukas Kapitel 11, Vers 13. Dort sagt Jesus: Wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel wissen, was das Gute ist. Er wird denen geben, die ihn bitten, den Heiligen Geist. Das ist das Beste. der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist die Kraft von Gott, die uns die Wichtigkeit von Jesus vor Augen malt. Es ist die Kraft von Gott, die uns in alle Worte führen mag. Und die alles daran setzt, dass du und ich im Bild von Jesus immer ähnlicher werden. Und vielleicht denkst du jetzt nochmal, schön und gut, recht romantisch, toll. Aber ich schaffe es nicht mal, mit meiner eigenen lieblichen Familie einigermaßen unterwegs zu sein. Und jetzt sollte ich noch Familie in der Kirche leben. Das ist eine pure Selbstüberforderung. Wie soll das gehen? Die wenigsten von uns sind unterbeschäftigt. Vielmehr neigen wir in der Schweizer Kultur dazu, in eine Aktivitätsfall- und Leistungskultur hineinzuburzeln, wo man kaum mehr rauskommt. Und dann sind wir in der Geschäftigkeit vom Berufsleben gefangen. Der hektische Alltag, der Beruf von Mängs, Drängens und Schreiens halten uns davon ab, das Wünschenswerte und das Wichtige zu verfolgen und dem Raum zu geben. Der Drang, das nächste Ziel zu erreichen, trägt Gefahr in sich, blind zu werden für die Sachen, die einem wirklich auf dem Herz brennen. Ich möchte euch zum Schluss der Predigt jemanden vorstellen. Der Stephen Covey. Er hat das Buch geschrieben, Die sieben Wege zur Effektivität. Eines der bekanntesten Managementbücher, die es gibt. Und er fordert den Leser von seinem Buch zu folgendem Experiment auf. Stell dir vor, dass du zur Beerdigung von einem geliebten Menschen gehst. Du fährst mit dem Auto zur Friedhofskapelle. Du parkst und steigst aus. Du betrittst die Kapelle, siehst Blumen und hörst die sanfte Orgelmusik. Du schaust in die Gesichter von Freunden und Angehörigen. Du spürst die gemeinsame Trauer über den Verlust, aber auch das Glück darüber, diesen Menschen kennenzulernen. Und nach vorne gehst und in den offenen Sarg hineinschaust, bist du total überrascht. Weil du selber liegst im Sarg. Das ist deine Beerdigung. All die Menschen in der Kapelle sind wegen dir gekommen. Um dir die letzte Ehre zu erweisen. Und dir Liebe und Anerkennung für dein Leben auszusprechen. Und du suchst dir einen Platz und wartest auf den Start der Trauerfeier. Und du wirfst einen Blick ins Faltblättchen, das auf dem Stuhl liegt. Es wird 5 Redner geben. Der erste ist dein Partner. Der zweite ist eines deiner Kinder. Der dritte Redner ist einer deiner Freunde. Der vierte Sprecher kommt aus deinem beruflichen Umfeld. Und der fünfte kommt aus deinem kirchlichen Umfeld. Und jetzt denk mal ganz gründlich nach. Was würdest du von jedem von diesen Rednern gerne über dich und dein Leben hören? Welche Art von Ehepartner, Vater, Arbeitskollege, Freund oder Kirchenmitglied soll beschrieben werden? Schau dir die Anwesenden genau an. Was hättest du gerne zu ihrem Leben beitragen? Und die These vom Covey ist folgende. Wenn du immer das Ende im Sinn hast, wird nichts, was du im Laufe des Tages tust, die Kriterien verletzen, die dir wichtig sind. Dann ist jeder einzelne Tag ein wichtiger Beitrag zur Verwirklichung der Vision, die du von deinem Leben hast. Man nennt das vom Ende her Denken. Dazu fordert uns bereits ein Psalmwort raus. Bist du bewusst, dass du sterben musst oder sterben wirst, damit du klug denkst? Und ich hoffe, zu deiner und meiner Vision gehört Folgendes. Kirche ist Familie. Und für die Familie lohnt es sich, unterwegs zu sein. Der Thomas Harry, ein bekannter Schweizer Theologe, unter anderem am TDS schaffend. Er hat mal geschrieben in einem Buch: Wir formen heute die Erinnerung derer, die bleiben, wenn wir gehen. Am Ende unseres Lebens zählt und bleibt, was wirklich war. Nicht unser ungelebtes Ideal, nicht unsere diffusen, überbordenden Wünsche. Am Schluss vom Leben zählt das, was du in deinem Real Life, nicht in deinen Gedanken, umgesetzt hast. Und liebe Gemeinde, ich hoffe, dass Kirche eine Familie ist, wo das spürbar wird. In deinem Leben, in meinem Leben, in all unserem Leben. Nicht nur am Sonntagmorgen, sondern auch dann, wenn wir heimgehen. Unsere lieblichen Familien. Durch die Woche durch, wenn wir Kontakt haben mit der Church oder Leuten aus der Church. Amen.